Auf dem Buko in Erfurt wird am Freitag ein Buch präsentiert, das das ABC der Alternativen verspricht. Am Telefon begrüße ich nun Ulrich Brandt, Professor für internationale Politik an der Universität Wien. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Herr Brandt, wenn ich in Deutschland den Fernseher anschalte und Frau Merkel von einer weiteren alternativlosen Entscheidung spricht, die sie getroffen haben muss, dann bekomme ich es mit der Angst zu tun. Warum gibt es heute so viele alternativlose Entscheidungen?
Das heutige Argument, alternativlos zu entscheiden, ist natürlich ein machtförmiges Argument, weil man überhaupt nicht mehr politisch begründen muss, warum nun in Europa Austeritätspolitik betrieben wird, warum bestimmte Umweltpolitiken vermieden werden, warum bestimmte Gleichstellungspolitiken vermieden werden, warum der Weltmarkt in seiner Dynamik, die ja für viele Länder schädlich ist, nicht stärker reguliert wird, Stichwort Finanzmarkt, Transaktionssteuer und anderes. Also die Alternativlosigkeit selber ist ein Machtmechanismus geworden in den letzten 30 Jahren, der in den Wissenschaften teilweise unter dem Begriff der Postpolitik oder Postdemokratie auf den Punkt gebracht wird. Es wird eben nicht mehr politisch entschieden im Ringen um gute Argumente, im Ringen um auch bestimmte Interessenskonstellationen, bestimmte Kompromisse oder Postdemokratie. Es wird nicht mehr darum gerungen, Politik auch demokratisch zu gestalten, sondern es wird nur noch gesagt, there is no alternative, der berühmte Satz von Margaret Thatcher in den 80er Jahren. Und wenn keine Alternative da ist, dann kann man eben nur eine andere Form der Politik machen. Und heute sehen wir, diese Form der Politik ist eine Politik für die Banken, für die Reichen, für die Mächtigen und gegen große Teile der Bevölkerung.
Das angesprochene postdemokratische Verständnis, ich glaube, einer der Vertreter, Colin Crouch, hat es ja auch schon mehrmals angesprochen, beschäftigt sich ja damit, dass Leute immer weniger Lust darauf bekommen, mitzuwirken an Politik. Die Situation scheint da in meinen Augen ziemlich vertrackt, während in fast allen westlichen Industrienationen die sogenannten Volksparteien irgendwie Stimmen verlieren und sich die politischen Lage immer weiter aufspalten. Zuletzt hier in Deutschland zu sehen durch die Wahlerfolge der Piratenpartei, scheint es allerdings keine Alternative zum dahinterstehenden kapitalistischen System zu geben. Oder irre ich mich da?
Das sind zwei Aspekte. Das eine ist erstmal das Crouchsche Argument, wenn er von Politikverdrossenheit der Menschen spricht. Das ist ein konservatives Argument. Das ist ein Argument der Eliten. Crouch meint das, glaube ich, gar nicht so scharf. Sondern es gibt eine Verdrossenheit mit der Form der Repräsentation. Die Menschen fühlen sich in vielen Fragen nicht mehr repräsentiert. Und das ist aus meiner Sicht ein Schlüssel, um den Erfolg der Piratenpartei zu erklären. Die Leute wählen ja da kein Programm, sondern sie wählen ein Label, in dem sie die Repräsentationsprobleme und die Repräsentationskrise unserer aktuellen Demokratie hinterfragen können und das über ein Kreuzchen relativ bequem machen können. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Politikverdrossenheit, die Menschen die Schuld gibt, der Bevölkerung die Schuld gibt, weil sie nicht zur Wahl geht, sich nicht engagiert, ist ein zutiefst konservatives Argument, das die Schuld von den Politikern, vom politischen System und von der Krise der Repräsentation weghält. Das ist, glaube ich, erstmal ganz wichtig festzustellen. Und auf der anderen Seite finde ich es schon interessant, dass in der Krise 2008 der Begriff des Kapitalismus unglaublich zurückkam. Denken Sie an die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Man konnte die Sonntagsausgabe mit großem Genuss legen. Das konnte gar nicht links genug sein. Allerorten war Karl Marx wieder auf den Titelblättern und anderes. Allerdings war das ein leichtes Spiel, weil man ja gesagt, also relativ klar machen konnte, der Kapitalismus ist in der Krise. Damit hat man den neoliberalen Kapitalismus gemeint und jetzt muss es Alternativen geben, aber transportiert wurde natürlich, es gibt keine grundlegende Alternative, also muss jetzt eben Bankenrettung betrieben werden, der Staat muss sich verschulden über Intervention oder heute muss es jetzt den Abbau der Staatsschulden geben. Also das Label des Kapitalismus, wie es, ich sag mal, im bürgerlichen Spektrum vertreten wird, ist eines, was so eine Art politische Radikalität anzeigt, um dann aber gleich klarzumachen, naja, im Grunde genommen haben wir keine Alternative. Im politisch alternativen Spektrum, in den sozialen Bewegungen, an den Rändern der drei linken Parteien, Piratenpartei würde ich jetzt da noch nicht dazu zählen, aber deren Debatten kenne ich auch zu wenig, auch in einer kritischeren Öffentlichkeit, da wird der Kapitalismusbegriff dahingehend verwendet, dass es Schluss sein muss, den Marktkräften, die nur auf Profit setzen, immer weitere Bereiche der Gesellschaft zu überlassen. Also Stichwort Finanzmärkte, dass bestimmte Kapitalgruppen immer stärker in Wasserprivatisierung investieren, in öffentlichen Wohnungsbau investieren, in die öffentliche Daseinsvorsorge investieren, in Land in Afrika, also das berühmte Landgrabbing investieren und anderes. Da wird der Kapitalismus dahingehend thematisiert, hoppla, da gibt es eine Übermacht an Verwertungsinteressen, die sich in immer breitere Bereiche einschreibt und gegen die politisch nicht gegengesteuert wird. Ja, es wird ja sozusagen eben gegen das Finanzkapital, das eben auf der Suche ist, in bestimmten Anlagesphären zu investieren und zu verwerten, werden keine systematischen Regeln eingezogen. Das ist aus meiner Sicht der Kapitalismusbegriff einer im eheren linken Spektrum angesiedelt.
Das mit den Alternativen ist aber auch wirklich so keine einfache Sache, scheint es mir. Während die einen beispielsweise eine bessere Verteilung bei gleichbleibendem Luxuslevel fordern, gibt es andere Gruppen, die eine harte Linie fahren, um beispielsweise die Umwelt zu retten und das wiederum damit argumentieren, dass der heutige Luxuslevel eben nicht zu halten ist. Manche der Positionen scheinen sich deswegen ganz und gar auszuschließen. Wie kann mit solch unterschiedlichen Positionen umgegangen werden? Wie können Sie sozusagen im ABC der Alternativen nebeneinander stehen und das Gleiche fordern?
Wir haben im ABC der Alternativen, das wurde uns, war uns am Anfang gar nicht so bewusst. Also wir haben angefangen, Stichworte zu sammeln und wollten erstmal natürlich diesem Argument entgegentreten. Ich selber bin im wissenschaftlichen Beirat von Attac Deutschland aktiv beispielsweise. Ihr kritisiert immer nur so schön, zeigt doch mal, was eure Alternativen sind. Also haben wir uns hingesetzt und haben Stichworte gesammelt, sehr verschiedener Art. Also wir haben Stichworte, die historisch anschließen an bestimmte alternative Erfahrungen, in denen was historisch aufgenommen wird. Wir haben aktuelle Aspekte, aktuelle Diskussionen, beispielsweise Ernährungssouveränität, also die Forderung, wegzugehen von der industriellen Landwirtschaft und wieder Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion anders zu gestalten. Wir haben natürlich das Stichwort Occupy aufgenommen und das Stichwort solidarische Mobilität, um eine Perspektive zu eröffnen. Wie können wir Mobilität anders herstellen als über Automobilität und vieles andere. Und zunehmend wurde uns klar, dass Mitte der 2000er Jahre die Diskussionen in Deutschland sich relativ gut entspannt haben zwischen radikaleren und reformorientierten Ansätzen. Nicht, dass wir die Differenzen überspielen, sondern dass es eine Klarheit gibt, wir müssen irgendwie gemeinsam agieren, aber die Widersprüche, die Sie angesprochen haben, zwischen, ich sag mal, feministischen Forderungen, gewerkschaftlichen Forderungen, ökologischen Forderungen, globalisierungskritischen Forderungen, dass wir diese Widersprüche, diese Spannung benennen müssen, um sie zu bearbeiten. Es gibt ein paar Stichworte, die das auf den Punkt bringen. Es gibt dieses schöne Stichwort von Hans-Jürgen Urban aus dem Vorstand der IG Metall, der Mosaiklinken. Er sagt, wir müssen mit diesem Stichwort, wir müssen eine Perspektive überwinden, dass es so eine Art Kernlinke gibt, die mehr oder weniger weiß, wo es lang geht, in Klammern die sozialistische Linke, die gewerkschaftliche Linke und die andere Linke, feministische Linke, ökologische Linke, muss sich darum gruppieren. Und damit öffnen wir den Raum, darüber nachzudenken, wie kommen nun diese verschiedenen Gruppen, diese verschiedenen Forderungen zusammen und wie können sie im Dialog sich ein Stück weit selber korrigieren. Ohne, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, ohne dass wir heute schon ein großes Projekt haben. Also wir sind im Jahr 2012, wir müssen, glaube ich, in der Krise sehr viel Defensives formulieren, also vieles verteidigen und trotzdem das Terrain bereiten, um in einzelnen Bereichen, wieder Stichwort Ernährungssouveränität, Stichwort solidarische Mobilität, voranzukommen, ohne dass sich heute eine große Alternative abzeichnet. Ein zweites Stichwort, was ich hervorheben möchte, ist das Stichwort Crossover. Das eben auch dort, das kommt sehr stark aus dem parteipolitischen Spektrum, also Linkspartei, SPD und Grüne, wo es Kräfte gibt, die sagen, wir müssen perspektivisch 2013 oder 2017 auf einen Verständigungsprozess hinarbeiten, bei allen Widersprüchen, bei allen Unterschieden, dass parteipolitisch stärker linke Kräfte zusammenbringt, aber das auch im Vorfeld der Parteien, also in den Bewegungen, in den Medien oder auch bei unabhängigen Gruppen, diesen Gedanken des Zusammengehens, der Anerkennung von Pluralität, von Vielfalt aufnimmt. Das ist sozusagen die Perspektive, wie wir öffnen wollen und deshalb ist Ihre Frage und Ihre Feststellung schon wichtig. Auf viele Punkte haben wir heute noch keine Antwort. Die Antwort müssen sich dann praktisch entwickeln in den konkreten Politiken. Wir können nur Hinweise geben, wir können Erfahrungen aufarbeiten, was es nun an Beständen gibt an Alternativen, ohne bereits die klare Alternative zu formulieren.
Ihr Buch trägt den Titel ABC der Alternativen und hat den Zusatz 2.0. Nun weiß ich, dass es 2007 eine Erstausgabe gab. Was ist jetzt aber in der 2.0-Ausgabe anders geworden? Warum gibt es eine 2.0?
Ja, wir kamen 2011 zusammen in einer doppelten Konjunktur. Die eine Konjunktur, die liegt natürlich auf der Hand, das ist die Krise. Wir haben also Autoren, Autorinnen gebeten, wenn es angemessen war, ihre Stichworte nochmal zu bearbeiten. Also jedes Stichwort hat zwei Seiten, es sind 161 Stichworte. Und wenn es angemessen war, ihr Stichwort nochmal im Lichte der Krise zu bearbeiten. Und die zweite große Bewegung 2011 war natürlich die Aufstände, die Rebellion in vielen Ländern, in Südeuropa, in Nordafrika. Und auch da haben wir viele Autoren, Autorinnen von Stichworten gebeten, ihr Stichwort nochmal im Lichte dieser Entwicklung zu bearbeiten. Und drittens haben wir 40 Stichworte neu dazugenommen, die vor 5 Jahren noch gar nicht so wichtig waren für die alternativen Diskussionen. Also wo wir gesagt haben, hoppla, da gibt es offensichtlich in den verschiedenen alternativen Spektren nochmal neue Zugänge. Wieder das Stichwort Ernährungssouveränität, das hatten wir vor 5 Jahren noch gar nicht drin. Das hat für Europa noch gar nicht so die Rolle gespielt. Das war eher ein Stichwort in südlichen Ländern. Und jetzt gab es 2010, 2011 auch hier wichtige Konferenzen, wichtige Ansätze, um das zu machen. Oder das Stichwort Wachstumskritik. Natürlich gibt es eine lange Wachstumskritik, aber die Relevanz für die alternativen Diskussionen von Wachstumskritik, die hat sich ja erst in den letzten 3, 4 Jahren über Attac und über andere entwickelt. Das sind sozusagen unsere Einsatzpunkte für 2.0. Also nicht sozusagen jetzt nur, dass wir da webbasiert arbeiten, sondern im Lichte der historischen Veränderung des ABC ein Stück weit erweitert und reformuliert haben.
Gibt es denn Bestrebungen, das auch sozusagen eine 3.0 herauszugeben, beziehungsweise das Projekt in sich so zu verstetigen?
Ja, das hängt ein bisschen von der Lust der Herausgeberin ab. Zum Glück, wir leben ja nicht davon. Wir haben ja alle andere Tätigkeiten. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir in 4 Jahren wieder darüber nachdenken, ein 3.0 oder wie man es dann nennt, zu machen. Die Arbeit macht unglaublich viel Spaß. Wir haben ja 170 Autoren, Autorinnen. Manche Stichworte sind von Zweien geschrieben. Und die Bereitschaft der Leute, sich einzubringen, ist fantastisch. Wir haben aus allen drei linken Parteien Autoren, Autorinnen. Wir haben aus der kritischen Wissenschaft, aus sozialen Bewegungen, aus NGOs, von den Medien, immer die Leute, die in der bundesdeutschen oder deutschsprachigen Debatte mit dem Stichwort so ein bisschen verbunden werden. Und das macht einfach Spaß, wenn man ein Buch plant, das natürlich dann auch schon konkrete Arbeit bedeutet, aber dann die Response der Angefragten einfach fantastisch hoch ist. Also das hat uns jetzt so ein Dreivierteljahr beschäftigt, aber im besten Sinne. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass wir in 3, 4 Jahren wieder darüber nachdenken, das zu machen. Für uns ist aber viel wichtiger jetzt mit der zweiten Auflage, dass es nicht nur das Buch selber ist, sondern im besten Falle, dass wir lokale Gruppen, politische Zusammenhänge oder auch über Medien eine Debatte anregen um die Alternativen. Dass wir auch Widerspruch erzeugen. Es gab ja, es mag ja Menschen geben, die sagen, wir hatten jetzt gerade die Buchvorstellung in Berlin mit der Taz, also die Tageszeitung ist ja mit Unterstützerin, im Taz-Café in Berlin, und da meldet sich einer und sagt, na, beim Stichwort Räte, da fehlt aber was. Ja, dann habe ich natürlich sofort geantwortet, es ist wunderbar, führen Sie das doch mal aus. Aber natürlich können wir nicht immer auf zwei Seiten alle Aspekte aufnehmen. Also hat sich eine spannende Debatte darüber entwickelt, wie müsste man nun den historisch ja sehr, sehr wichtigen Begriff der Räte heute wieder aktualisieren, welche Aspekte sind wichtig und unwichtig. Das wollen wir mit dem Buch. Also wir haben da keine Wahrheitsposition, sondern wir wollen Wissensbestände aufarbeiten und zur Diskussion stellen, dass sie im besten Sinne dann von den Menschen als Anregung genommen werden oder sogar politische Diskussionen entfachen. Das wäre unser Traum. Und dann können wir auch irgendwann über das 3.0 nachdenken.
Und da wir jetzt am Ende des Interviews sind, erlaube ich mir noch eine ganz gemeine, provokative Frage zu stellen. Sie haben jetzt 6 Jahre ungefähr nach Alternativen gesucht und die Alternativen aufgelistet, Stichworte gesucht und aufgelistet. Gibt es denn so etwas wie eine Lieblingsperspektive, eine Lieblingsalternative, ein Lieblingsstichwort? Beziehungsweise welche Alternative scheint Ihnen denn für die Zukunft so am plausibelsten?
Also auf Ihren ersten Teil der Frage habe ich jetzt gleich eine Antwort. Auf den zweiten Teil der Frage, das wollen wir eben nicht. Wir wollen nicht sagen, es gibt die eine plausible Alternative. Es gibt eben das Stichwort solidarische Ökonomie. Und dann gibt es ganz viele gesellschaftliche Auseinandersetzungen heute, die sagen, wir müssen über eine kapitalistische Ökonomie hinausdenken. Also stärken wir Ansätze, arbeiten Erfahrungen auf von solidarischer Ökonomie. Es gibt das Stichwort feministische Ökonomie, das ein wichtiger Beitrag ist zu einer Praxis und einer Diskussion um solidarische Ökonomie, aber natürlich auch der marktförmigen oder der öffentlichen Ökonomie. Es gibt das Stichwort solidarische Mobilität, was ich nannte. Da gibt es Kämpfe um andere Formen der Mobilität, also kann solidarische Mobilität auftreiben. Also es gibt eben nicht die eine Perspektive. Und ich denke nicht und ich hoffe auch nicht, dass wir in den nächsten Jahren zu diesem einen Begriff kommen. sondern dass eben die Vielfältigkeit weiterhin angezeigt wird, dass sie sich aber verstetigt und dass es einen Austausch darüber gibt, wie Gesellschaft grundlegend verändert wird. Also es ist kein Buch mit einem ganz radikalen Standpunkt, es ist auch kein Buch mit einem ganz reformorientierten Standpunkt, sondern wir würden die radikaleren Autoren, Bewegungen, Kräfte bitten oder auffordern, nehmt doch auch die Erfahrungsbestände, die Perspektiven der reformorientierten Kräfte wahr, die Stärken, die Schwächen, was heißt es im Staat zu agieren, was heißt es im Parlament zu sein und anderes. Und das Gleiche bitten wir die reformorientierten Kräfte, die in Parteien agieren, in NGOs agieren, in Medien agieren. Das wäre meine Antwort auf den zweiten Teil der Frage.
Und jetzt die Lieblingsalternative, genau, beziehungsweise das Lieblingsstichwort.
Politisch adäquat, ich habe es selber geschrieben, aber ich halte es auch gerade für ganz prickelnd, ist das Stichwort der sozial-ökologischen Transformation. Das ist ein bisschen ein Wortungetüm, aber es ist eine Debatte, die Transformationsdebatte wird eben auch gerade im Mainstream sehr intensiv geführt. Vor dem Hintergrund, es gibt Studien, es gibt Diskussionen, dass die Krise in ihrer Dramatik, nicht nur die Wirtschafts- und Finanzkrise, sondern auch die ökologische Krise, die Krise der Demokratie gesehen wird, durchaus sehr gut beschrieben wird und dann aber die Lösungsangebote relativ inkrementell sind, relativ kleinschrittig sind. Und aus meiner Sicht öffnet ein Anknüpfen an diesen, ich sag mal Mainstream, an diese Mainstream-Perspektive, also in der bürgerlichen Mitte, den linkeren Kräften, reformorientiert und radikaler, das betone ich nochmal, die Chance, dieses Unwohlsein, diesen Unmut sozusagen im bürgerlichen Lager aufzunehmen und ein Stück weit zu verschieben und zu sagen, schaut mal, dann müssen wir wirklich an die Grundlagen von kapitalistischer Vergesellschaftung, dann müssen wir wirklich patriarchale Muster, rassistische Muster, imperiale Muster in Frage stellen, weil das ist die Ursache der Krise. Also die Ursache der Krise ist nicht zu viel CO2-Ausstoß, das liest man jeden Tag in der Zeitung, die Ursache der Krise ist natürlich ein kapitalistisches Produktions- und Konsummodell. Und so, das ist so ein bisschen der Ton des ABC. Also wir versuchen plausibel zu machen, dass es sich lohnt, auch in einer breiten Öffentlichkeit mit dem Unmut, mit den sich andeutenden Alternativen umzugehen und sie nochmal ein Stück weit zu überdenken. Es ist jetzt nicht mein absolutes Stichwort, ich habe viele Stichworte, die ich sehr gerne mag, aber an diesem Stichwort, das ich für ganz wichtig halte, wollte ich das ein bisschen ausführen.
Und über dieses Stichwort und natürlich alle anderen Stichworte kann man mit Ulrich Brandt diskutieren, und zwar beim BUKO, dem 34. Internationalistischen Kongress. Und am Freitag um 14 Uhr findet in der FH Erfurt die Buchpräsentation ABC der Alternativen 2.0 mit eben Ulrich Brandt statt. Ich freue mich darauf, wenn interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer sich auf den Weg dorthin machen und mit Ihnen ins Gespräch kommen, und bedanke mich für das Interview.
Ja, herzlichen Dank.